Herzlich willkommen zur Folge 32 von unserem Steuerfunk-Podcast. Den nehmen wir auf am Samstagnachmittag, 8. August 2026. Die Ausstrahlung wird erfolgen am 14. August 2026. Und Gott sei Dank muss ich das heute nicht alleine machen, weil das wird meine Erkältung wahrscheinlich auch gar nicht zulassen. Hallo Andreas, wie geht's denn dir?
Ja, mir geht's gut, ja. Noch geht's gut. Die Woche wird ja wieder im Süden heiß. Ich glaube, die im Norden, wir können das gar nicht fassen. Bei uns ist eine brütende Hitze.
Ja, vor allem hält die ja schon ewig lange an.
Ja, ja. Also. Und wir sind froh, wenn wir die Raumtemperatur auf unter 27 Grad kriegen. Und das sage ich jetzt schon mal, machen wir mal anschließend, oder, Sebastian?
Ja,
Ventilator. Gut.
Das ist das Thema für den heutigen Tag auch. Genau.
Genau.
Daher also bei der Hitze muss man sich mal ein bisschen entspannt damit beschäftigen, wie man es etwas weniger warm hinbekommt. Aber ich fange an mit unserem ganz üblichen Disclaimer. Wer sind wir? Das sind der Steuerberater Andreas Sprenger aus March bei Freiburg und ich bin Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir haben uns vorgenommen, so alle 14 Tage einen Podcast zu machen, wo wir einfach über aktuelle Themen, die die Lohnabrechnung betreffen, in Bezug auf Lohnsteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, manchmal vielleicht sogar Arbeitsrecht betreffend zu machen. Und das machen wir sowieso. Wir bleiben da eh immer im Austausch, weil es ist wichtig, dass Steuerberatung und Finanzverwaltung da immer wieder miteinander reden und gucken, dass man hier die richtigen Lösungen praktiziert. Und da haben wir gedacht, da lassen wir einfach mal die Aufnahmetaste mitlaufen und stellen das Ding ins Internet. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen Lohnabrechner oder die eine oder andere Lohnabrechnerin. Und es hilft auch dann hoffentlich in der Praxis. Das Ganze ist keine Rechtsberatung, hat keinerlei Verbindlichkeit. Wenn jemand wissen will, wie man verbindlich diese Fragen klärt, dem sei unsere erste Folge ans Herz gelegt. Da ging es um die Anrufungsauskunft nach § 42 Ehe-Einkommensteuergesetz beziehungsweise die Auskunft nach § 28h SGB IV. Da haben wir erklärt, wie man das beim Finanzamt und bei der Krankenversicherung für die Lohnsteuer und die Sozialversicherung verbindlich alles abklären kann. Und ansonsten, Andreas, gilt doch wie immer, oder? Niemand soll sich ärgern.
Ja, es ist mir total wichtig. Oder dir auch, oder, Sebastian? Also genau. Wenn sich jemand jeder ist auf seiner Seite und bemüht sich, also das muss man einfach mal sagen. Und dass das jemand anders nicht gut findet. Also erstens sind wir ja nur der Sebastian Loos und der Andreas Sprenger. Das muss man sich immer auch selber sagen. Und zum Zweiten, also bitte nicht ärgern. Also bevor sie sich ärgern, höre sie nicht zu, weil das wäre einfach schade. Das Leben ist zu kurz, um sich zu ärgern.
Genau. Deshalb, uns geht es einfach darum, uns ein bisschen auszutauschen, ein bisschen zu gucken, wo ist denn im Moment gerade das, was den Lohnabrechner, die Lohnabrechnerinnen draußen drückt, wo drückt es vielleicht auch manchmal das Finanzamt. Das wollen wir uns einfach drüber austauschen und schauen, dass wir da möglichst eine gute Zeit miteinander verbringen und auch ein bisschen Spaß haben, auch wenn Steuerrecht ja meistens Bier ernst ist. Aber genau
so sehen wir das nicht. Sebastian, jetzt hau ich dich in die Pfanne.
Ja.
Weißt du, dass Vereine Einkommensteuer bezahlen?
Vereine zahlen Einkommensteuer?
Ja.
Okay. Also ich wüsste jetzt, ich mir wäre jetzt klar gewesen,
Sie ich habe mich immer auf dich verlassen, auf deine...
Sie müssen Lohnsteuer zahlen und ab und zu vielleicht doch Körperschaftssteuer, wenn Sie ein wirtschaftliches Geschäftsbetrieb haben.
Ich verlasse mich auf dich, auf deine Fachkenntnisse und dann stelle ich fest, ja. Auch hier ist man verlassen. Ich bin nämlich vorhin in die Kanzlei gefahren, um mich vorzubereite. Mhm. Ich bin ja Spießer, bekennender Spießer. Und dann stehe ich an der Ampel und dann sagt der SWR, ein Referentenentwurf zu diesem Steuerreformgesetz sei durchgestochen. Die AAD hätte jetzt festgestellt, Vereine, wird man die Besteuerung erhöhen. Und zwar geht es um die 5.000 Euro Freibetrag für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und der würde auf 1.000 Euro Freigrenze vermindert. Und das führte dazu, dass viele Vereine jetzt Einkommensteuer bezahlen.
Ja, okay.
Gut, dann habe ich
ein bisschen viel durcheinander gekommen. Aber
ein bisschen viel durcheinander, dann habe ich in meinem lieblingsöffentlich-rechtlichen Sender geschrieben, was ganz, ganz schlecht ist, das möge sie nicht. Und was mir bis jetzt nicht klar ist, ist schon klar, was in dem Gesetz drinsteht. Der Freibetrag für wirtschaftliche Geschäftsbetrieb soll von 5.000 auf eine Freigrenze von 1.000 vermindert werden. Aber sonst war nichts rauszufinden. Ich vermute mal, das gilt nicht für die gemeinnützigen Vereine. Da kam nämlich dann auch der Nachrichtensprecher, sagt, für das Ehrenamt ändert sich nichts.
Okay. Ja.
Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, Sebastian, weißt du, wie es hier geht. Da haut man am Samstagmittag bei brütender Hitze, in Süddeutschland jedenfalls, irgendwas raus. Ein Aufregerthema und hat nicht recherchiert. Also, ja.
Ja, ich finde es tatsächlich schade bei sowas, weil das hat ja für mich dann gleich wieder zwei Komponenten. Das eine ist natürlich, jetzt hast du eine gewisse Unsicherheit. Das andere ist, gerade in dem Bereich, wenn man dann ins Steueraufkommen reinkommt, Körperschaftssteueraufkommen sowieso eigentlich.
Sebastian, aber es
ist sehr gering im Vergleich zum Ganzen. Und dann so, mache ich
45 Millionen Euro einbringe. Also ist
ja ja, okay.
Also,
ich sag, also wenn wir jetzt da anfangen müssen, bei 45 Millionen im Bund zu suchen, also da gibt's sicher andere Bereiche, wo man mit weniger Aufwand größere Ergebnisse erzielen könnte. Aber
obwohl uns wahrscheinlich keine Journalistin vielleicht zuhört, aber vielleicht wäre ordentliche Recherche
ja.
Vielleicht sinnvoll, bevor man das rauslässt. Also Sebastian, und dann habe ich...
Wahnsinn, okay. Wieder ja. Was dazugelernt.
Habe ich gedacht, muss ich Sebastian sagen, dass er das nicht weiß, dass reine Einkommensteuer wichtig sind. So, jetzt weiß ich's. Jetzt hat sich der Tag für dich gelohnt.
Ja, ich lerne jeden Tag was dazu. Ich habe gar nicht den Anspruch, dass mir da alles immer entsprechend kenne.
Und dann habe ich dir schon gesagt, Sebastian, habe einen Fall, der ist dann doch, das ist jetzt wieder wirklich Lohnsteuer und Einkommensteuer. Und zwar, das ist Mandantin von der Andrea, von meiner Frau. Und wir kennen uns aber gut, die Mandantin und Sprengers. Da haben wir auch viel zu verdanken. Und die sagt zu mir mal, du Andreas, bei mir wird jetzt die ganze betriebliche Altersvorsorge zur Auszahlung fällig. Und du kennst die, wahrscheinlich ja. Das bekannte Kreis auch die Frage, so ich muss jetzt das ganze Kapital auszahlen lassen oder und ich bin ja sowieso kein Fan von der Kapitalauszahlung und hat gesagt, sie wollte wissen, was sie mal davon besteuern muss. Und ich habe sie dann erklärt und Sebastian, es gibt im Grunde drei Möglichkeiten. Man kann steuerfrei einbezahlen, da muss man später versteuern.
Genau, voll steuerpflichtig, Paragraph 22 Nummer 5, volle nachgelagerte Besteuerung. Hast du ja aber wahrscheinlich eigentlich erst für neue Verträge, die dann wahrscheinlich ab 2005 abgeschlossen sind.
Also ich nehme mir das mit Einkommensteuer bei Körperschaft, bei Vereine, sei die jetzt Nachklasse, weil du hast es jetzt genau gesagt. Genau, ich hatte mit dir diskutiert, wann hat denn der Vertrag begonnen und es waren definitiv Altverträge. Also im Jahr 2000 und 2002 auf den Weg gebracht. Mhm. Und ich habe gesagt, na, das riecht eigentlich förmlich danach, dass die eigentlich nicht steuerfrei waren, wahrscheinlich pauschal versteuert.
Ja.
Und wenn es pauschal versteuert ist, dann ist in der Auszahlung steuerfrei. So, jetzt hat man die Steuererklärung gemacht und dann kam die Meldung, die Auszahlung der BRV ist steuerpflichtig. Andrea hat den Fall erstmal durchgelassen, also keinen Anspruch eingelegt. Beziehungsweise, glaube ich, auch nach einer Bescheinigung so erklärt. Und dann hat sich die Bekannte so ein bisschen bei mir am schlechten Tag, wo sowieso viel schief lief, mir so ein bisschen einen reingewirkt und gesagt, du hab mich auf dich verlassen und jetzt ist das Ding steuerpflichtig, mach ich nie wieder. Okay, gut. Ich zum Glück am letzten Tag erfrischt und ich habe dann Einspruch eingelegt gegen den Steuerbescheid und das Finanzamt echt extrem großzügig. Normalerweise schreibe ich sehr schnell zurück, du hast keine Chance, nimm den Einspruch zurück. Mhm. Nee, das Finanzamt hat ganz vorsichtig zurückgeschrieben. Ich hab erklärt, warum. Was die Mandantin sagt, dass es ein Altvertrag ist. Und da kam jetzt wirklich ein ganz entzückendes Schreiben, also nochmal ans Finanzamt Freiburg-Land ein Dankeschön. Sie haben das jetzt mal zur Kenntnis genommen. Kein Druck, nix. Mhm. Und jetzt, Sebastian, habe ich gesagt, ich brauche Unterlage. Und jetzt haben wir gleich den nächsten Fall. Wieder das Gleiche. Ich zitiere mal. Daraufhin wurde am Sonsofielten telefonischer Kontakt mit ihrer Mitarbeiterin Frau Bauer aufgenommen, um die Auszahlungsmodalitäten zu klären. Mhm. Und im Gespräch wurde mir mitgeteilt, dass der Vertrag der Pensionskasse steuerpflichtig sei. Und ich sage, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt habe ich tatsächlich, und das ist für die, vielleicht für die Lohnabrechner interessant. Das geht in dem Fall um 26.000 Euro. Und jetzt habe ich alte Lohnabrechnungen. Mhm. Und da steht tatsächlich drin, BAV zusätzlich arbeitgeberfrei. Das ist geschlüsselt mit steuerfrei und SV-frei und drunter BAV pauschal versteuert. Und das Problem ist, und das ist definitiv auch pauschal versteuert, das war ein Arbeitgeber. Der andere Arbeitgeber hat es vom Prinzip her so ähnlich gemacht und hat es auch pauschal versteuert. Mhm. Und trotzdem sagt die Versicherung voll steuerpflichtig. Und erstes Hinweis an Lohnabrechner, ich weiß, damit mache ich mich jetzt extrem beliebt, betriebliche Altersvorsorge, wenn mit dem Seminar auf die Ecke kommst, das will keiner hören. Und es ist außerordentlich schade. Denn erstens, Sebastian, ist es nicht ganz so einfach, wenn was nach der alten Rechtslage pauschal versteuert war, das einfach in die Steuerpflicht zu nehmen, denn da musste man ja eigentlich in die Steuerfreiheit zu nehmen nach 3 Nummer 63. Genau. Denke Sie dran, haben wir, glaube ich, schon mal vorgetragen im Podcast. Mhm. Steuerfrei ist nur, wenn vorrangig Rentenauszahlung vorgesehen ist, keine Vererblichkeit und eine eingeschränkte Hinterbliebenenversorgung. Und das stellen wir ganz häufig, also mit dem Kollege, mit Michael Bühler habe ich es öfters oder mit anderen Kollegen fest, dass bei Mandatswechsel oder bei Sachbearbeiterwechsel wird munter hin und her gesprungen. So, und hier habe ich das Problem, jetzt wird immer nur BAV pauschal versteuert. Ich will aber wissen, ob es sich um den Vertrag PB-174-6286-916 handelt. Mhm. Und das lässt sich hier fast nicht nachvollziehen. Denn ein Teil davon ist auf jeden Fall pauschal versteuert.
Ja.
Und nochmal für alle, die es damit zu tun haben, auch die Steuerberater in der Einkommensteuererklärung, das ist natürlich entscheidend. Was pauschal versteuert wurde, wird nicht bei der Auszahlung versteuert.
Also wir können es ja kurz aufdröseln. Also es ist ja so, wir haben bei den Sachen, die pauschal versteuert worden sind, war ja möglich für alle Versicherungen, die bis zu 31.12.2004 abgeschlossen worden sind. Und dann wieder ab 2018, wenn man schon mal vor 2005 eine Versicherung abgeschlossen hatte. Und dann gilt für die Verträge, die vor 2005 abgeschlossen worden sind, bei Einmalauszahlung des Kapitallebensversicherungsprivileg, also wenn die Versicherungslaufzeit, wie in deinem Fall jetzt länger wie 12 Jahre war, dann haben wir eben § 20 Absatz 1 Nummer 6 Einkommensteuergesetz in der am 31.12.2004 geltenden Fassung. Und die führt eben dann zur Steuerfreiheit in der Einkommensteuer bei der Einmalauszahlung. Hätte man die Verrentung gewählt, dann wäre man im alten Ertragsanteil gelandet. Dann hätten wir also tatsächlich trotzdem eine Versteuerung gehabt, wären aber eben hier im Ertragsanteil drin gewesen mit 18%, 20%, 22%, je nachdem, wie alt man ja war, in dem Moment, wo die Versicherung zu laufen beginnt oder die Versicherungsauszahlung zu laufen beginnt.
Das Problem, Sebastian, wenn man die Lohnabrechnung jetzt anschaut, ist alle erstmal schön gemacht. Wie gesagt, hier in dem Fall ein Teil Arbeitgeber steuerfrei, ein Teil BAV pauschal versteuert. Das müsste offenbar zwei gewesen sein. Mhm. Aber erstens steht dann eigentlich nichts dazu. Also man kann das jetzt später gar nicht mehr nachvollziehen.
Welche Versicherung also muss man, welche? Man ja, müsste in die alte arbeitsrechtliche Grundlage und hoffen, dass da was drinsteht. Und wenn man die erstens finden, zweitens noch haben und drittens, dann hoffentlich steht es auch wirklich drin.
So, ich muss man einfach jetzt noch mal suchen, weil man die alten Verträge jetzt angefordert, daraus müsste man es eigentlich sehen. Aber also die erste Feststellung ist schön, wenn man es als dazu schreibt, irgendwie ist es die Versicherungsgesellschaft, was natürlich auch nichts mehr nützt, weil inzwischen wurde häufig fusioniert. Das zweite, für die Leute, die Einkommensteuer machen, diese Bescheinigungen der, oder die Auskünfte, Bescheinigungen der Versicherer sind nicht unbedingt zutreffend. Mhm. Das muss man tatsächlich nochmal prüfen und bleibe sie, ich sage immer Schlüssel-Schloss-Prinzip, hat der BVO bestätigt, steuerfrei einbezahlt und sei es noch so falsch gewesen, steuerpflichtig, pauschal versteuert einbezahlt, später nur begrenzt einkommensteuerpflichtig, kleiner Ertragsanteil, der große Ertragsanteil, ne?
Ja, der normale
22
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe A, Doppelbuchstabe, was sind wir dann? BB.
Genau.
Einkommensteuergesetz. Also man fällt auf den normalen 22.1 zurück.
Und
Ertragsanteil. Und natürlich für die Neuverträge ab 2005 abgeschlossen. Selbst wenn ich in die Pauschalierung dann reingekommen bin und eine Einmalauszahlung wähle, habe ich halt hier bei der Kapitalauszahlung eine Versteuerung, allerdings dann eben nur in Höhe der Hälfte der wenn es länger Zinsen, wie 12 Jahre lief, dann die Hälfte der Zinsen, genau.
Genau, da stoßen praktisch zwei Rechtsgebiete zusammen.
Ja.
Die Einzahlung war versteuert, also die kann nicht nochmal versteuert werden. Und die Auszahlung, also dieser, ich sage jetzt mal, der Zuwachs, der Renditegewinn, der muss beurteilt werden, der ist dann eben nur zur Hälfte steuerfrei. Aber jedenfalls, es hat sich einfach gezeigt, hat man einfach, in dem Fall waren es glaube ich auch 12.000 Euro einfach angesetzt, Finanzamt hat es auch gemacht. Und wenn man da jetzt einen Anspruch eingelegt hätte, durch Zufall, wäre die Geschichte jetzt schlecht ausgegangen.
Ich versuche dich noch aufs Glatteis zu führen. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir doch noch ein KVPV-Problem auch noch, oder? Nur so am Rande.
Ja, das haben wir.
Sowohl die Einmalauszahlung wie auch die Verrentung wäre KVPV-pflichtig.
Also da ist ja verhältnismäßig einfach. Sebastian, ihr ist Steuerrechtler, macht ihm alles kompliziert. Bei der Sozialversicherung ist ganz einfach, wir zahlen einfach nochmal. Das Beitragssicherungsgesetz, also nicht das aktuelle, sondern das vorige. Und ich habe damals gesagt, also das sind Versorgungsbezüge, auch wenn sie nach bisheriger alter Rechtslage steuerfrei, SV-frei waren, der Auszahlung, das ändern wir jetzt. Und deswegen muss man bei der Auszahlung, wenn man gesetzlich oder freiwillig versichert ist, KV- und PV-Beträge zahlen, die gehen voll zulasten des Versicherten, also kein Arbeitgeberanteil, Beitragssatz 14,6% plus Zusatzbeitrag. Und wenn man sich als Kapital auszahlen lässt, dann wird einfach aus einem 120stel pro Monat, die beide zur Kranke- und Pflegeversicherung und berechnet und vom Versicherten verlangt. Es gibt einen kleinen Freibetrag, glaube 167 Euro, irgend sowas, das ist die Geringbeziehergrenze, müsste ich immer nachschauen. Die ist praktisch schon ein Freibetrag bei gesetzlich Versicherte. Aber das ist tatsächlich, Sebastian, bei uns der größte Ärger. Also das ist wirklich der größte Ärger. Die Leute freuen sich auf ihre betriebliche Altersvorsorge. Dann kommt zuerst die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Macht natürlich klar, 14,6 plus Zusatzbeitrag plus Pflegeversicherung macht schon viel. Und dann kommt der alte Sprenger hinterher und sagt, 3,60 steuerpflichtig. Und wie sich jetzt zeigt, muss man brutal aufpassen. Und was ich noch sagen wollte, Sebastian, wenn Sie, weil hier haben wir alles zusammen, bei der Mandantin pauschal versteuert, steuerfrei und später aus Eigenmitteln bezahlt. Und da müssen Sie bitte dran denken, das muss man melden, da gibt's eine, so eine Verordnung, du wirst besser wissen wie ich. Wenn man, eigentlich müsste man jedes Jahr melden, was man für den jeweiligen Arbeitnehmer steuerfrei einbezahlt hat, pauschal versteuert oder vollsteuerpflichtig.
Und wenn nichts dann unterstellen, stellt halt die Versicherung Steuerfreiheit.
Genau.
Ohne die Meldung. Und ich befürchte fast, dass es in deinem Fall passiert, dass man eben die Meldung unterlassen hat.
Das befürchte ich jetzt auch.
Und dann hat die Versicherung halt einfach gesagt, okay, keine Meldung, gleich steuerfrei. Also der negativste Fall für den Arbeitnehmer.
Genau.
Weil ich dann eben voll in die nachgelagerte Besteuerung laufe.
Genau. Ne? Und das ist auch die Frage, wer haftet. Ne? Und vor allem, wie kriege ich das jetzt beim Finanzamt durchgesetzt? Weil, da liegt ja auch eine Bescheinigung vor. War das mal der letzte Podcast, glaube ich. Also das bleibt spannend. Wollte ich nur noch mal sagen. Also das ist für die Praktiker und wäre halt schön hier, auch aus arbeitsrechtlichen Gründen, wenn die BAVs irgendwie benannt wäre.
Ja, vor allen Dingen, ich denke da gerade dran, du hast ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Mal erzählt, ihr habt 30 oder so Lohnarten für die betriebliche Altersversorgung.
Ja.
Und dann überlege ich mir halt schon, das ist halt ja ein Information Overkill für den Bearbeiter oder die Bearbeiterin.
Weißt du, machst es ja unter Druck, ne? Du machst es unter Druck, legst an. Also auch da wieder, das soll sich niemand ärgern, also auch kein schlechtes Gefühl habe. Das ist einfach, ich finde, das Schöne ist, dass die Praxis halt noch gerade bei mir ankommt. Und es ist klar, dann nimmt man die Lohner, die hat man ja, und da steht einfach BAV zusätzlich arbeitgeberfrei, da weiß man, das ist der maschinelle Text. Und ich bin jetzt ein bisschen eine arme Socke, darf mich jetzt irgendwann ansetzen und gucke, ob ich die nachvollziehen kann, was zu was ist. Ja. Und dann versuche, mein Glück versuche.
Ja, aber da sieht man halt, wie komplex unser Steuerrecht geworden ist. Ich finde, das ist jetzt eine gute Überleitung, guter Teaser für unsere nächste Folge, die wir noch heute aufnehmen wollen. Die können wir schon mal anteasern. Wir haben ja versucht, die Fußball-Weltmeisterschaft auch zu verschachern.
Nachdem
das jetzt in aller Munde ist, haben wir gedacht, das können wir ja auch mal versuchen. Und haben gedacht, wir machen eine Fußball-Weltmeisterschaft der Steuerbefreiungsvorschriften. Das werden wir aber in der nächsten Folge unseres Podcasts.
Aber da könnte sich drauf freuen. Das wird sicher lustig. Also das haben wir ganz süß gemacht. Bloß Infantino will es nicht verkaufen, gell?
Ja, das
aber schon schwärmer, nach der nächsten Folge weg, Sebastian.
Ja, dann hätte man, wenn man irgendwo hingegangen, wo es kühler ist, auf jeden Fall irgendwo.
Genau.
Antarktis oder Arktis, solange da noch ein bisschen Eis ist.
So ist es, genau.
Dann ist es wenigstens ein bisschen kühler geworden.
Ja.
Aber lass uns doch mal gerade, wenn wir hier beim Thema kühl sind, über kühl reden. Weil, was machen wir denn eigentlich? Weil ich habe mir so gedacht, wir könnten doch mal kurz uns unterhalten. Was machen wir denn als Arbeitgeber mit unseren Arbeitnehmern, wenn es so furchtbar heiß ist?
Schon. Ein Eis ausgeben, okay.
Ja.
Das, über die Finanzverwaltung gibt es ja immer jeden Tag frei Eis, oder?
Eindeutig. Das, weißt du, irgendwo müssen die Steuergelder ja hin. Jetzt, wenn du hast ja vorhin gesagt, schon wieder 45 Millionen mehr, die müssen wir ja ausgeben. Da gibt es dann das Freieis. Nein, aber...
Also aber bei uns gab es tatsächlich, also bei uns ist es ja kein Problem, wir sind beide selbstständig und Mitarbeiter haben wir gerade keine mehr, weil wir ja aufhören. Aber bei uns gab es tatsächlich ein höherwertiges Produkt mit außen drum Schokolade und innen drinnen Vanilleeis. Und aber wenn man das einem Arbeitnehmer geben würde, Sebastian, wenn man sagen würde, ist da Aufmerksamkeit?
Gerade so an der Grenze, weil du weißt, der Schokoriegel zwischendurch ist eindeutig noch eine Aufmerksamkeit. Du denkst an, ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme, weil du weißt ja, der BfH hat ja entschieden, ein nicht belegtes Brötchen, eine Käselaugenstange, die schon fertig ist, ist kein Frühstück.
Ist ein Dix, ja.
Wenn es halt mehr ist, also wenn ich Nutella-Glas daneben stelle, Wurst und Marmelade dazu und Brötchen dazu, dann sei es ein Frühstück. Und da ist halt die Frage, ab wann ist es eine Mahlzeit?
Aber Alter. Du musst zum Glück, also du musst sagen, mittags um 14.45 Uhr ist kein Frühstück mehr.
Genau.
Und auch kein Mittagessen. Und noch kein Abendessen.
Da bin ich ganz bei dir. Du bist in dieser Grenze. Annehmlichkeit oder ist es dann halt ein sonstiger geldwerter Vorteil, dann würde es in die 50-Euro-Freigrenze reinfallen.
Das ja, ist klar, halt, das ist eine Katastrophe.
Halt, das wäre die Katastrophe schlechthin.
Also ich oute halt mich jetzt auch, Sebastian. Also ich oute mich, bei mir, also Capri-Sonne, glaube ich, die kleine, für die kannte ich als Kind früher, die wäre wahrscheinlich auch bei dir Aufmerksamkeit. Ich meine auch dieses höherwertige Eis, wenn es nicht nach Hause genommen werden darf, wenn es am Arbeitsplatz verzehrt werden muss oder wird und es wirklich anlassbezogen ist, bei der Hitze, da würde ich mich jetzt weit prügeln lassen, dass es eine Aufmerksamkeit ist.
Also ich würde dir da auch folgen. Ich weiß aber, dass das immer so, dass die Verwaltung da ist, immer wieder mal, wie heißt das so schön,
struggelt
mit solchen Themen. Daher bin ich vorsichtig.
Aber das lebt ja davon, dass ich sage, es ist eine Aufmerksamkeit und du sagst, da mal schon an der Grenze könnte man Probleme haben. Das ist doch das, was das Podcast will.
Weil du weißt ja, das Schöne ist, wenn du einfach so ein Wassereis nehmen würdest, das auch heute noch 80, 90 Cent ist, kein Problem. Das sind wir auf jeden Fall in der Annehmlichkeit. Das Problem wird halt, ja, umso hochwertiger das Eis wird, wenn man halt heute dann sieht, dass so ein Eis am Stiel teilweise diesen Luxusausführungen dann schon für 4 oder 5 Euro über den Ladendresen geht, dann wird's halt.
Ja, so teuer
war es jetzt mal. Dann wird das Bauchgefühl grummelig.
Genau, aber für die Beraterschaft muss ich auch sagen, da lohnt sich, also da muss man einfach sagen, das ist okay, wenn es einen Lohnsteuerprüfer aufgreift, der wird auch sagen, das ist keine Aufmerksamkeit mehr, aber da lohnt sich dann auch mal dagegen zu halten.
Da muss man einfach
immer freundlich sagen und so weiter, auch nicht hämisch werde ich das einfach sagen, nee, sehe ich anders. Und also meine Argumentation, es ist kein Frühstück, es ist kein Mittagessen, kein Abendessen.
Du hast ja extra die Definition der Annehmlichkeit in den Lohnsteuer hinweisen, wenn.
Genau, aber jedenfalls, da kann man drüber diskutieren. Also man weiß es einfach. Und Sebastian, ich finde halt auch die Frage entscheidend, gibt es jetzt jeden Tag oder gibt es das mal gelegentlich?
Also wie immer, nicht übertreiben, dann kein Problem.
Kirche im Dorf lassen, genau. Also gut, was kann man schon noch machen? Sebastian, Ventilator an jeden Schreibtisch.
Ja, wobei da gehe ich fest von aus. Also erstens bist du ja da wahrscheinlich auch im Bereich dessen, was du als Arbeitgeber sowieso machen musst, schon auch als...
Genau,
Arbeitsplatzschutzrichtlinie und solche Geschichten. Da habe ich überhaupt kein Problem. Das ist eindeutig nicht steuerbarer Bereich. Der Arbeitnehmer ist dadurch ja nicht bevorzugt, sondern er wird nur in die Lage versetzt, seine Arbeit überhaupt noch zu tun.
Er ist ja gar nicht bereichert.
Das Gleiche gilt, wenn du eine Klimaanlage einbauen lässt an die Arbeitsplätze. Das ist völlig klar. Vor allen Dingen, das kann der Arbeitnehmer ja auch nicht mit nach Hause nehmen. So interessant wird die Thematik natürlich werden. Das haben wir jetzt in letzter Zeit auch schon öfter gehabt. Ja, Homeoffice. Wie machen wir das denn am Homeoffice-Arbeitsplatz? Mhm. Da muss ich halt sagen, da ist halt die Abgrenzung schwierig, weil das ist ja zum einen, also gerade wenn es darum geht, Klimaanlage daheim in die Wohnung vom Arbeitnehmer einbauen, das ist eindeutig, da hat der Arbeitnehmer auch was von. Mhm. Da kommen wir mit überwiegend eigenbetrieblichen Interessen nicht hin und dann sind wir im Bereich steuerpflichtiger Arbeitslohn und der Arbeitnehmer kriegt die entsprechenden Kosten halt entweder über die Homeoffice-Pauschale oder über den Vollabzug beim Mittelpunktsfall des häuslichen Arbeitszimmers.
Oder man macht eine Rückfallklausel, ne? Das wäre auch spannend.
Das wäre spannend, sagt, also ich ja, denke ja an meine Klimaanlage mit Durchbruch in der Außenwand.
Ah ja, klar, selbstverständlich.
Die willst du nicht wieder ausbauen. Das ist, glaube ich, ähnlich, wie ich das im Moment denke. Ich habe gerade für mich privat mich mal für eine Wallbox interessiert und habe gedacht, auch da dieses Thema, wir hatten das doch auch schon, Überlassung der Wallbox und Schenkung der Wallbox. Auch da dachte ich, also ob die Wallbox wirklich wieder ausgebaut werden sollte. Habe ich so meine Gedanken. Aber da muss man einfach dran denken, wenn es einem um das Homeoffice geht, dann wird's halt, dann sind wir sofort im Risiko drin, dass wir im steuerpflichtigen Arbeitslohn landen. Da gibt's eigentlich keine Begründung, wie ich da rauskommen will.
Ansonsten genau. Natürlich ganz klar. Schwimmbadeintritt?
Schwimmbadeintritt. Schön, wenn der Arbeitgeber es übernimmt, aber ist keine Gesundheitsvorsorgemaßnahme im Sinne vom 3 Nummer 34 Einkommensteuer.
Ja, wenn ich jetzt bei dir da lieg, hoch um Sebastian, ne? Und sage, hallo, so, ich schaff's nicht mehr. Keine Gesundheitsmaßnahme.
Nein. Du kommst nicht hin, weil du hast ja immer nur dieses Thema, dann du fällst zurück aufs überwiegend eigenbetriebliche Interesse und ein Schwimmbadbesuch ist mindestens im gleichgerichteten Interesse vom Arbeitnehmer wie auch vom Arbeitgeber, damit kein überwiegend eigenbetriebliches Interesse, damit steuerpflichtiger Lohn und dann halt die Frage, gebe ich dem das Geld für den Eintritt, dann ist das Geld kein Problem. Gebe ich dem die Eintrittskarte ins Schwimmbad, dann haben wir einen Sachbezug, wären wir in der 50-Euro-Freigrenze
drin. Genau. Wenn ich jetzt sage, also Sie dürfen einem der Aqua-Fitness im Freibad abends teilnehmen, das macht ein zertifizierter Trainerin und die Krankenkasse würde sogar einen Zuschuss geben, wenn man es beantragen würde, dann wären wir in der Gesundheitsmaßnahme,
genau.
Oder?
Ja, dann sind genau. Dann ist ja alles gut. Dann sind wir ja im Bereich Paragraph 20 SGB 5 Maßnahme, dann greift die Steuerbefreiung 3 Nummer 34 Einkommensteuergesetz. Dann haben wir die 600 Euro Jahresfreibetrag. Das wird reichen, um diesen Besuch hoffentlich abzudecken, wenn nicht noch viele andere Bezüge dazukommen.
Aber sonst, Sebastian, fällt mir gegen die Hitze fast steuerfrei zu gewähren.
Problemlos ist, ist natürlich immer Wasser.
Klar, Wasser trinken, also Mineralwasser. Also
genau, ja, Mineralwasser genau. Zur Verfügung stellen. Das Bier am Arbeitsplatz ist immer schwierig. Das Alkohol am Arbeitsplatz geht gar nicht. Aber eben vor allem.
Aber es kann ja wohl Cola sein oder so. Also das Getränke insgesamt.
Da haben wir überhaupt kein Problem mit. Das heißt, statt im normalen im Winter braucht man den heißen Kaffee und im Sommer braucht man halt dann die kühle Coke oder das kühle Wasser oder die kühle Pepsi, damit man hier nicht irgend. Was müssen wir noch? Fritz-Cola und jetzt haben wir dann, glaube ich, alles. Paulaner Spezies. Ja,
das fiel jetzt gerade ein, dass das auch gut wäre, ja.
Würde alles funktionieren. Wichtig halt da alkoholfrei und eben ja als kühlendes Getränk.
Und nicht mit nach Hause nehmen, ne? Ich würde sagen, also ich bin bekennender Spießer, ich würde einfach eine Arbeitsanweisung machen und sage, es gibt Getränke, aber ich weise ausdrücklich darauf hin. Nur zum Verzehr am Arbeitsplatz kann ich mit nach Hause genommen werden.
Und du machst das ja auch komplett richtig, was du gerade sagst. Wichtig ist halt immer, ja, mach eine klare Regelung dazu, dann gibt's nachher keinen Ärger. Jo. Das kann ich jederzeit in der Prüfung rausholen, sei es eine Rentenversicherungsprüfung, sei es eine Finanzamtsprüfung. Das habe ich aber auch, wenn es mit dem Arbeitnehmer mal Ärger gibt. Daher passt.
Gut.
Du hattest noch so schöne Fragen. Du
wolltest Sebastian, ich habe also die Frage war schlichtweg genial. Also kommt alles aus dem Jahr, also aus dem Seminarbereich, Inhouse-Anfrage, also ehemalige Inhouse-Seminare, und die war gut. Und zwar folgendes Problem: du kennst schon meine Antwort. Ich hab's so der Anfragen, das er bescheinigt. Und zwar ging's um die, was du schon gesagt hast, diese Wallbox. Also eine vorhandene private Wallbox und die Arbeitnehmer haben Elektrofahrzeug. Das ist ja auch Bereich Automotive, um dem es da ging. Und jetzt ist ja diese Pauschale weggefallen, die man erstatten konnte für das Laden zu Hause. Mhm. Die war ja bis letztes Jahr, gab es eine Regelung. Und da hat die Finanzverwaltung gesagt, verlängern wir nicht mehr.
Ist der Nikolauserlass vom letzten Jahr?
Genau, und Hintergrund war wohl auch tatsächlich, dass aus der Wirtschaft kam.
Nicht Nikolauserlass, das war der St. Martinserlass.
Ah, der St. Martin.
Genau.
Ah, der hat es, ja.
Der hat
geteilt.
Genau.
Durchgeschnitten, die Pauschale. Genau, und jetzt gehen die her und sagen, okay, das Abrechnen gibt es dann auch dazu ein BMF-Schreiben. Und jetzt haben die gesagt, wir machen das technisch ganz einfach, ja, bei so ein Fuhrparkmanagement. Wir binden jetzt die Wallbox, die private Wallbox, an einen Anbieter an, der im Bereich Fuhrpark bekannt ist, über den es Tankkarte gibt und so Karte für die Vignette und für die Mautgebühren. Und jetzt kostet es 90 Euro. Also nehmen wir an, Andreas schafft beim Arbeitgeber Loser Worldwide AG, habe einen Dienstwagen, Elektrodienstwagen, habe daheim eine Wallbox, die ist ja vorhanden. Und jetzt will ich da mein Auto aufladen, müsste ich ja einen Nachweis bringen. Und jetzt sagt der Arbeitgeber, man bindet deine Wallbox an das System dieses Tankkartenanbieters an. Mhm. Der übermittelt uns dann tatsächlich deinen Stromverbrauch für den Dienstwagen. Und dann können wir das exakt abrechnen und die erstatten. Und jetzt war die Frage, ob die 90 Euro oder 99 Euro, die Anbindung, ob das ein geldwerter Vorteil ist. Und du kannst es ja anders sehen. Ich habe es überlegt. Aber ich sage, das ist keine Bereicherung des Arbeitnehmers.
Ich hätte es jetzt auch so gesagt, wir haben ja das ähnliche Thema im Zusammenhang mit den Gutscheinkarten, wenn du da diese allgemeine Gebühren zahlen musst. Ja. Also sagen, du hast keine entsprechende Bereicherung des Arbeitnehmers, damit kein steuerpflichtiger Arbeitslohn.
Weil wenn man da weggeht vom Arbeitgeber, dann nutzt die Anbindung an diesen Anbieter ja auch nichts mehr.
Ja.
Ihr seid denn der neue Arbeitgeber nutzt das auch. Also ich meine, es ist kein geldwerter Vorteil. Habe ich jetzt auch mal so mitgeteilt und glaube, die machen das jetzt auch so. Aber ich fand es, ein schöner Fall, ne?
Ja, echt ein interessanter Fall.
Und Und dann hat man natürlich, können wir als letztes Thema machen. Sebastian, kennst du schon? Private Verlängerung einer Dienstreise. Ich glaube, das ist bei euch auch ein häufiges Thema, oder?
Ja, das ist ein Thema, das leider immer wieder kommt. Und das halt insofern schwierig ist, ja, dass es eigentlich in meinen Augen ja zwei verschiedene Sichtweisen gibt. Weil du hast ja die BFH-Rechtsprechung bezüglich der Werbungskosten. Das ist dieser Beschluss.
Großer Senat, ne?
Ja, Großer Senat, 21. September 2009.
Das Las Vegas-Urteil, ne?
Genau. Und das war ja,
Ach, der Fall war spannend. Der Mann war Finanzgericht Köln vor, also muss das aus NRW sein. Der war vorher beim Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat ihm die Comdex-Messe als Dienstreise gewährt. Und dann hat er tatsächlich den Arbeitgeber gewechselt. Wahrscheinlich war der Arbeitgeber ein sparsamer Schwabe. Und er hat gesagt, ich zahle für diese Reise zur Comdex überhaupt nichts. Das Finanzamt Köln ging aber lustigerweise auch davon aus, dass der Besuch der Comdex beruflich. Was ist?
Ah, Genosse. Ich bin noch immer angeschlagen.
Genau. Also, dass der Besuch beruflich notwendig war. Weil der hat dort einen Vortrag gehalten. Und jetzt ist der am Samstag hingeflogen. Die Messe war Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ist dann erst am Samstag zurückgeflogen. Und spannende Frage war, das Finanzamt hat gesagt, er kriegt nur den Eintritt in die Messe als Werbungskosten. Und der Große Senat hat es dann nachher anders entschieden, hat es aufgeteilt. Ja. Und das war Großer Senat, also das war schon ein bisschen legendär, ne? Das Urteil. Ja. Ich kann ja sagen, wie es ging, der BFH, dann Große Senat hat einfach gesagt, man zähle die Tage, wo dienstlich veranlasst war. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und man zähle die Tage, wo er dort war, ohne dienstliche Termine. Das war der Samstag, Sonntag und da Freitag. Und dann hat er Großes Nahe gesagt, also können wir es aufteilen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 3/7 waren privat und 4/7 waren beruflich. Und er hat gesagt, der Flug hin und zurück, der sei in voller Höhe Werbungskosten.
Ja.
Stimmt schon mal zu, oder?
Ja.
So war es, genau. Und da gab es einen BMF-Schreiber dazu, ne?
Genau.
Und ich glaube, das Entscheidende, Sebastian, ist erstmal, um das klar zu liegen, also ich meine, ich habe da keine Chance als Selbstständiger, weil bei mir immer der berufliche Anlass, also der muss dann schon extrem hieb- und stichfest sein. Ne? Wenn ich sage, oh, ich will gerne mal ins Musical nach Hamburg und gucke mal, wann gibt's ein Seminar in Hamburg, und denke, ah ja gut, okay, ja gut, Work-Life-Balance in der Steuerberatung, das könnte ich mir mal anhören, und dann buche ich mir aber gleich die Karte fürs Musical. Da sind wir uns einig, da habe ich zwar einen beruflichen Termin drin, aber der Gedanke ist ein ganz anderer.
Genau.
Das ist privat, und damit ist die Reise von vornherein, weiß ich, wie du siehst, also die ist
würde ich genauso sehen, ja.
Ja. Und beim Arbeitgeber, hier gab es eine klare Anweisung. Also ich habe gefragt, es gab definitiv einen konkreten Anlass, eine klare Anweisung, und es war auch notwendig. Mhm. Und es war auch kein leitender Angestellter, sondern...
Ja.
Also, aber das ist mitentscheidend, ne? Das ist
genau,
das Gesamtbild.
Also, wichtig ist erstmal das Gesamtbild. Du hast ja eben zwei Bereiche. Du hast einmal den Bereich ja steuerfreie Arbeitgebererstattung. Da sind wir grundsätzlich ja immer großzügiger, weil wir sagen, wenn der Arbeitgeber schon bereit ist, aufgrund seiner Reisekostenrichtlinie eine Erstattung zu zahlen, spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass es auch eine berufliche Reise ist. Das war der Grund für die Reise beruflich ist, so muss man es richtigerweise sagen. Da haben wir ja auch noch vorneweg dieses Portugal-Urteil, wo wir ja auch eine Aufteilung dann gemacht haben.
Genau. Außendiensttagung in Portugal mit Barbecue am Pool.
Genau.
Und ich also denke bei mir, wie sehen die aus, die Vertriebler am Pool, Hängebäuch? Naja, gut, wollen wir nicht halt ausmalen.
Brauchen wir nicht. Das ist ja dieses alte 2005er Urteil vom Sechsten Senat gewesen, wo er gesagt hat, okay, wenn die Reise dem Grunde nach beruflich veranlasst ist, aber eben private Elemente mit dabei hat, muss man eben die privaten Elemente rausrechnen, entweder direkt oder im Schätzungswege aufteilen. Das andere ist, was du halt hier hast, ist, du hängst diesen Privataufenthalt hinten dran. Entschuldigung, und da hast du eben dieses BMF-Schreiben 6. Juli 2010, das du ja auch genannt hast. Und da ist es letztlich so, wenn ich den beruflichen Anlass von vornherein habe, dann darf der Arbeitgeber eben die Hin- und die Rückfahrt immer zahlen, auch wenn danach noch ein paar Tage privat die Reise verlängert wird. Aber natürlich die Tage, wo ich dann privat unterwegs bin, die kann ich steuerlich nicht geltend machen.
Genau, und Sebastian, da reg ich mich immer auf im Seminar. Wo sogar meine Fälle sind, auch über die Arbeitnehmer. Also nehmen wir an, ich habe auch in dem Fall gesagt, man mache das Beispiel, die letzte Tagung oder letzte Besprechung ist am Freitagnachmittag in China um 15 Uhr zu Ende. Mhm. Und dann bleibt er noch Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Und weiß ich, also da bin ich jetzt vermutlich auf deiner Seite, aber da bin ich total stur. Wenn der um 15.30 Uhr das Bürogebäude, wo die Tagung war oder die Besprechung verlässt, dann ist für mich beginnt der private Teil.
Ja.
Weißt du, wie du das siehst? Und da kommt immer das Argument, gerade bei der Tagesspeise, aber wenn ich jetzt geflogen wäre, dann wäre ich ja auch erst am Samstagabend.
Wenn spielt keine Rolle, weil es ist eben, du musst dann eben eine Aufteilung machen, weil es eben eine gemischte Reise von, ja, ist, sonst müsste ich sagen, ja, im Endeffekt, sonst müsste man sagen, dann verlierst du halt alles. Und das wäre der deutlich ungünstigere Fall.
Ja, ja.
Aber wenn ich eben das hintereinander wegkomme und zusammenhänge, dann ist halt in dem Moment, wo die berufliche Tätigkeit endet und das private Freizeitvergnügen beginnt, dann ist es so, für eine Fiktion haben wir da keinen Raum.
So ist es.
Also das
meine ich
auch. Auch das BMF-Schreiben eindeutig.
Ja, so. Und dann der Flug war jetzt in dem Fall günstiger, also der Rückflug, der war erstaunlicherweise günstiger, wie wenn man gleich zurückflogen wäre.
Ja,
dann kam die Frage natürlich, kann man da was erstatten? Nein.
Du kannst, also der Arbeitgeber kann natürlich die Hin- und Rückflugkosten, wie gesagt, wenn das der Schwerpunkt die berufliche Tätigkeit war, komplett übernehmen,
genau.
Aber er hat dann halt auch den Vorteil des günstigeren Rückfluges. Da kommen wir leider nicht drum rum.
Und ich frage mich immer, wie es dann mit der Berufsgenossenschaft ist, wenn da jetzt was passiert, ein Unfall passiert. Ich meine, wie wenn du auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause abbiegst zur Tankstelle oder in der Lebensmittellade, endet der Unfallversicherungsschutz. Also schwer was zu finden, aber Müsste man dran denken. Aber jedenfalls.
Wenn man auch ins Ausland reist, natürlich noch dran denken, eventuell die Sozialversicherung hat ja auch da dann wieder ein Thema, dass du ja eventuell nicht versichert bist. Da muss der Arbeitgeber ja auch entsprechend gucken, dass hier Versicherungsschutz besteht.
Ja, oder das Problem ist, dass ja vielleicht doppelt Beiträge entstehen. Also das ist halt im Grunde eine Entsendung.
Genau.
Und da muss man immer dran denken, China ist eine eigene Regelung, muss man nachschauen. Ja. Oder kann ich einfach nur sagen, wenn Sie es in der Praxis wissen wollen, machen Sie eine Anfrage bei
DKV, oder?
Diese DKV, genau. DKVA heißt, glaube ich, Deutsche Krankenversicherung im Ausland.
Genau, Deutsche Krankenversicherung, Deutsche Krankenversicherung Ausland, Verbindungsstelle Ausland.
So genau. Genau, da, und die muss man einfach sagen, eine Sozialversicherung ist man manchmal als Praktiker ein bisschen enttäuscht, aber die Damen und Herren, die da arbeiten, sind extrem Profis und ich finde, sie geben auch gute Auskunft. Also ich habe damit nur gute Erfahrung gemacht, einfach da mal anrufe. Für diejenigen von Ihnen, die das Thema nicht ständig haben, sondern gelegentlich immer auch gute Quelle ist, die jeweilige Industrie- und Handelskammer. Da gibt es immer eine internationale Industrie- und Handelskammer. Deutschland, China, Deutschland, Portugal. Wenn Sie da mal reinschauen, da finden Sie ja unheimlich viele Informationen. Das ist einfach mal ein guter Einstieg, wenn man das mal, wenn man jetzt mal nicht häufig sowas hat. In dem Fall hat der Arbeitgeber häufig Dienstreise nach China. Der hat dann schon gewusst, welche Bescheinigung man braucht.
Nee, also das war ein spannendes Thema.
Weil China ist auch vom Stadt zu Stadt unterschiedlich, dann muss man Acht geben. Ne?
Okay, Sebastian. Ist nicht ganz so ohne.
Ja, ist spannend, ja. In dem Fall war es klar, das waren nur, wie gesagt, glaube ich, 7 oder 8 Tage da. Und es gibt dort keine Betriebsstätte. Dann ist wahrscheinlich verhältnismäßig einfach. Aber ich immer mein Traum mit dir, Sebastian, mal so ein Podcast machen über so Auslandsbezüge.
Das können wir gerne machen.
Uns einig, aber da müssen wir nicht krank, nicht hitzegeschädigt und nicht gestresst sein.
Das können wir uns dann für den Weihnachtspodcast vornehmen. Da haben die Leute ja Zeit, um dann auch mal 4 Stunden Podcast zu hören.
Wenn der Gänsebraten verdaut wird, hört mir der Podcast über Auslandsentsendung. Okay.
Sollen wir noch kurz auf die Arbeitgeberbegriffe eingehen?
Oh.
Ich habe das hier noch auf unserem Zettelchen stehen, dass Arbeitgeberbegriffe mal ganz interessant wären. Würde mal einfach anfangen. Der steuerliche Arbeitgeberbegriff ist ja relativ einfach. Man schaue in die Lohnsteuerdurchführungsverordnung rein. Da ist ein Arbeitgeberbegriff genannt. Sprich, jeder kann Arbeitgeber sein. Das ist eine relativ einfache Definition aus Sicht der Finanzverwaltung. Jede Person, die einen Arbeitnehmer beschäftigt, ist Arbeitgeber. Das heißt, ich als natürliche Person, denken Sie dran, das ist immer wieder dieses Thema Richtung Schwarzarbeit, wenn jetzt auch vielleicht die Abschaffung der Minijobs im Raum steht. Die Reinigungskraft, die ich daheim im Privathaushalt beschäftige, da bin ich Arbeitgeber. Das ist eindeutig, weil ich ja der Reinigungskraft ganz genaue Anweisungen gebe, was sie zu tun hat. Da komme ich aus dem Arbeitgeberbegriff nicht raus, weil die andere Person ist eindeutig Arbeitnehmer in der Tätigkeit. Und dann habe ich natürlich auch die gesamten steuerlichen Arbeitgeberpflichten zu erfüllen. Wir schauen uns gleich nachher an. Die Sozialversicherung hängt sich ziemlich weit an den Arbeitgeberbegriff im Sinne des Steuerrechts dran. Und das Arbeitsrecht hat im Prinzip einen Arbeitgeberbegriff eigener Art, der aber dann letztlich dazu führt, dass wir da auch relativ nah am Steuer- und am Sozialversicherungsrecht dran kleben.
Also es kommt immer und das hängt nicht am schriftlichen Arbeitsvertrag, das ist immer ja tun. Auch per Handschlag kann ich einen Arbeitsvertrag abschließen. Und denke Sie an das grausige Thema, das alle Steuerberater oder Steuerberaterin in der Praxis entsetzt. Mandant sagt, mein Vater, meine Mutter sind Pflegefälle, wohl aber jetzt Pflegeheim. Ich habe jetzt eine Pflegehilfe aus anderen Ländern. Ja. So, und das ist für mich immer das Schlimmste, weil da muss ich sagen, Leute, Sie sind damit Arbeitgeber, lohnsteuerpflichtig, weil die sind ja hier tatsächlich. Da gibt's auch keine 180 Tage meines Erachtens. Sei denn, die sind dort im Heimatland angestellte Arbeitnehmer und richtig gemeldet, aber das sind immer angeblich selbstständig und die Agentur verspricht viel. Und dann muss ich sagen, also sozialversicherungsrechtlich und steuerlich sind sie Arbeitgeber und sind Haftungsschuldner Schuldner für die Sozialversicherungsbeiträge und Haftungsschuldner für die Lohnsteuer. Sebastian, wir können mal den Fall erzählen. Und zwar war das ein Mandant von uns. Und dessen Arbeitnehmer, der hat Dienstleistungen erbracht und der zugrunde liegende Vertrag wurde dann einfach nicht mehr verlängert oder aufgegeben. Und die Arbeitnehmer sind aber Spezialisten und die hat dann der bisherige Kunde übernommen. Schon nichts, kein Vermögen, nichts, gar nichts, sondern nur praktisch diese Arbeitnehmer übernommen und dann weiter beschäftigt. Und bei uns gab es eine Kündigung. Und dann kam natürlich die Juristin, habe gesagt, das ist ein Betriebsübergang nach 616 BGB, glaube ich. Mhm. Nee, 613 BGB.
Ja,
613 BGB.
613a, glaube ich sogar, genau, oder?
613a, genau. Und das ist arbeitsrechtlich sicher zutreffend. Mhm. Und dann ging's los, dann kam die Angst, ne, dass jetzt würde der neue Arbeitgeber für Lohnsteuer unseres Mandanten haften. Also es war unglaublich, was die alles vermutet habe. Und man musste also ständig irgendwie nachweisen, dass man ordentliche Lohnabrechnungen mache. Und Sebastian, Arbeitgeber ist tatsächlich derjenige, der das Dienstverhältnis bestimmt. Ne?
Das ist der steuerliche Arbeitgeber, ja, der hängt an der Person, in dem Fall ja ganz klar. Du hast eine GmbH und die GmbH ist der Arbeitgeber.
Und die haftet auch, wenn
Die haftet auch. Natürlich kannst du dann überlegen, wenn du einen Vollbetriebsübergang hast, dann übernimmst du eventuell im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Genau. Müsste man sich dann genau nachschauen, steuerlich, ob du eine Gesamtrechtsnachfolge auch steuerlich hast. Aber du kannst.
Der Vermögensübernehmer nach, ich glaube, 75 AO ist, glaube ich, müssen jetzt mal nachschauen. Also da übernimmt man dann alles, ne? Das kennen Sie.
Genau.
Der Friseurbetrieb A wird vom Friseurbetrieb B übernommen und zwar alles.
Genau, dann haben wir halt die Gesamtrechtsnachfolge. Das ist ja der typische Fall, ist ja eigentlich der Erbfall eigentlich.
Genau.
Vater oder Mutter vererbt auf Sohn oder Tochter den Betrieb. Dann habe ich Gesamtrechtsnachfolge, dann gehen natürlich auch die steuerlichen Schulden mit über. Hier ist dann die Frage, wenn ich eine GmbH übernehme.
Könnte funktionieren, ne?
Dann werde ich eine Gesamtrechtsnachfolge in dem Fall haben, wenn ich nur den Arbeitnehmerbestand übernehme und die GmbH liquidiere. Wird es wohl keine steuerliche Gesamtrechtsnachfolge sein, aber da müsste man sich dann im Detail sich das nochmal ganz genau angucken. Aber das ist
aber ganz genau, cool. Auch innerhalb vom Konzern, also ich habe es nochmal nachgeschaut, wenn ich einen Konzern habe, Konzern, weiß ich was, Andreas Worldwide, und ich habe die Konzerngesellschaft Vertriebs GmbH Andreas Worldwide, dann ist die Arbeitgeber, und wenn ich die Produktions GmbH habe, ist die Arbeitgeber. Also auch im Konzern sind die einzelnen Konzerngesellschaften, wenn sie entweder privat, also wenn sie eine Person sind oder im Regelfall sind sie ja juristische Personen, die sind der Arbeitgeber.
Die sind eigenständig. Ja, natürlich ist ja gerade, denk an den Rabattfreibetrag. Rabattfreibetrag, genau. Paragraf 8 Absatz 3 Einkommensteuergesetz, im Konzern nicht möglich. Ich kann es ja nur meinen Mitarbeitern der jeweiligen Konzerngesellschaft einräumen, aber ich kann halt nicht sagen, wenn Mitarbeiter einer anderen Konzerngesellschaft meine Produkte kaufen wollen, dann kriegen die ja den Rabattfreibetrag ausdrücklich nicht.
Also es gibt da so Einschränkungen beim 37b, gibt es auch solche Problematiken, dass man nicht innerhalb vom Konzern, aber vom Prinzip her sind es alles Arbeitgeber und der Arbeitgeber selber haftet natürlich auch für die Lohnsteuer, da gibt es keinen Zweifel dran. Und in der Sozialversicherung habe ich es nochmal nachgeschaut, auch da hängt es wie im Steuerrecht an diesem Verhältnis, ich sage dir, was du wann, wo, wie machen musst, so kann man es am besten vorstellen. Genau. Und dann kann jeder Arbeitgeber werden, der Verein, eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die Kinder, wenn sie für die Eltern jemand einstelle, da einfach dran denke. Es gibt dazu wenig, Sebastian, und auch wenig BFH-Streiterei.
Ja, ich denke auch, also steuerlich macht es ja meistens wenig Sinn, weil wenn der Selbstständige seine Steuer gezahlt hat, dann ist es ja wurscht, ob das Finanzamt sagt, ist Arbeitnehmer oder er ist Selbstständiger, die Steuer ist drin. Wo du ja mehr das Problem hast, ist dann, wenn eigentlich der bisher selbstständig Tätige kommt und sagt, ich bin aber abhängig beschäftigt gewesen. Lieber Kollege, zahl mal Sozialversicherungsbeiträge für mich. Denk an das Herrenberg-Urteil, das im Moment für so viel Aufregung sorgt.
Also, sozialversicherungsrechtlich ist natürlich die Abgrenzung Arbeitnehmer, Unternehmer tatsächlich schwierig. Und ich habe es neulich mit einem Kollegen gehabt davon. ich verstehe nicht, warum da keine Statusfeststellung gemacht wird. Also das sind auch die Berater manchmal kühn. Ja, der Fall ist doch eindeutig. Nee, es gibt da nichts Eindeutiges. Das ist wie Würfeln. Also man sollte da wirklich drauf achten. Der Freelancer ist vom Prinzip, also gerade der Freelancer, der nur sich mitbringt und keine Maschine hat und so weiter, der ist ein Problem. Ja. Und dann, Sebastian, habe ich nur eins festgestellt. Wenn zwischen... In dem Fall ging es um eine Gesellschaft in der Schweiz und da gab es eine Tochtergesellschaft in Deutschland und da hat jetzt die Schweizer Gesellschaft, die Deutsche hatte wohl nach Personalquerelen nicht einmal mehr einen Geschäftsführer. Ja. Und dann hat praktisch der Vorstand der Schweizer AG die Geschäftsführung übernommen bei der deutschen Firma. Vertrag, ja. Genau, und da ging es tatsächlich auch um die Frage, ob es ein wirtschaftlicher Arbeitgeber bei konzerninterner internationaler Arbeitnehmerentsendung gibt. Mhm. Ist BFH vom 4.11.2021. Ja. Also falls es manchmal kommen so Fragen, wo man feststellt, ja, das kommt doch in der Praxis vor, auch sagen wir, bei kleineren Steuerberater, da müsste man mal dran denken, der Fall da vom BFH vom 4.11.2021 zeigt eigentlich schön die Abgrenzung.
Ja, vor allen Dingen, was man aber in dem Fall halt gerade noch dazu immer sagen muss, Vorsicht aber, BMF-Schreiben, 183-Tage-Schreiben dazu angucken. Ja. Da sagt die Finanzverwaltung ja gerade für die Fälle der Geschäftsbesorgungsverträge, weil dann eine DBA-Regelung mit der Schweiz ausgenutzt wird durch die Geschäftsbesorgung. Das Steuerrecht wandert dann von der deutschen GmbH für den Arbeitslohn in die Schweiz. Da ist die Finanzverwaltung relativ schnell mit 42AO dabei. Einfach nur gleich als Warnhinweis, also gerade Geschäftsbesorgungsverträge mit der Schweiz, sehr, sehr kritisch für die Finanzverwaltung. Mhm.
Deswegen fand ich, muss man es mal ansprechen, dass man da Acht geben muss. Aber sonst ist der Arbeitgeber, also es gibt da kaum BFH-Urteile.
Ja. Ja, also man muss, wie gesagt, sagen, du weißt ja, wir wollen im Steuerrecht, wenn wir in Prüfung bei jungen Steuerbeamtinnen und Beamten sind, eher immer hören, hier geht's ja um die Abgrenzung. Beschäftige ich jemanden, der eigenständiges unternehmerisches Risiko, eigene Unternehmensinitiative hat, dann ist diese Person selbstständig, dann brauche ich aber einen Arbeitgeberbegriff nicht nachdenken. Beschäftige ich jemanden und ich habe dann eine Weisungsbefugnis gegenüber dieser Person, ist diese Person weisungsgebunden, dann muss ich halt dran denken, oh, jetzt habe ich eben hier jemanden, der als Arbeitnehmer beschäftigt bin, jetzt bin ich Arbeitgeber, jetzt muss ich hier an die lohnsteuerlichen Abzugsverpflichtungen denken. Aber ich habe es ja vorher schon gesagt, ich glaube einfach, viele Streitereien gehen im Steuerrecht einfach, die verlaufen im Sande, weil die Steuer da ist. Und wie die Steuer kommt, ob die jetzt im Abzugswege über die Lohnsteuer gekommen ist oder weil die Person, die sich als selbstständig wähnte, dann nachher als Selbstständige die Steuer gezahlt hat, ist im Finanzamt dann letztlich egal. Hauptsache die
Kasse. Ja, kriegst du meistens eine Lösung. Ne? Also typischer Fall ist, die SV stellt fest, das ist kein Freelancer, sondern das ist ein SV-rechtlicher Arbeitnehmer. Und dann muss ich mal sagen, Vorsicht, jetzt guckt erst mal, ob das lohnsteuerlich auch so gilt, weil die Lohnsteuerrechte sind da vom Prinzip her ein bisschen, wie soll ich sagen, großzügiger. Und vor allem, wenn das natürlich auch Vorauszahlungen schon da sind, dann ist, sagen wir mal, Ertragssteuerlich kein so großes Problem. Das Problem ist die Umsatzsteuer, ne?
Ja, und da muss man Acht geben. Genau, und das andere Thema ist ja dann aber auch eben, wenn du dann dazu kommst, ist doch ein Arbeitnehmer, kannst du überhaupt jemanden in Haftung nehmen, wenn die Steuer schon bezahlt ist? Weil wenn der Selbstständige seine Steuer ja bezahlt hat und man geht jetzt auf den Arbeitgeber zu, der jetzt Arbeitgeber wurde und sagt, du hättest aber für die Lohnsteuer haftisch für die Lohnsteuer, dann muss ich ja gucken, ist die zugrunde liegende Einkommensteuer schuldig schon bezahlt? Die ist schon bezahlt. Dann gibt's keine Lohnsteuerhaftung mehr. Dann kann ich auch nicht mal dann gibt's auch kein Gerichtsverfahren dazu. Und wie du sagst, die Thematik könnte dann eher in der Umsatzsteuer spielen, dass man dann sagen muss, jetzt müsste das Finanzamt eigentlich die Umsatzsteuer erstatten.
Ja, gut, aber
dann siehst du schon
Abzug, ne? Naja.
Ja, also da.
Ja, es ist. Umsatzsteuer ist das größere Problem, ja.
Deshalb wird wahrscheinlich das Finanzamt häufig auch den Weg gehen und sagen, lass die Vergangenheit ruhen. Wir haben unterm Strich den richtigen Betrag in der Kasse und für die Zukunft stellen wir um.
Genau, so ist es.
Und dann hast du kein Verfahren am Hals.
Ja.
Gut, ich schaue gerade mal. Wollen wir noch ganz kurz Anrufungsauskunft Folge 1 nochmal? Nee,
Sebastian, das machen wir mal eigenständig.
Machen wir mal eigenständig.
Gut, ja, genau.
Das ist doch ganz gut.
Ist Sommer. Für den einen ist es kühler Sommer und für den anderen ist es heißer Sommer. Und wir wollen ja nur was Schönes machen.
Okay. Dann.
Sebastian.
Teaser nochmal.
WM der Paragraphen.
Ja. Also, dann seien Sie alle gespannt. Folge Nummer 33, die dann am 28. August ausgestrahlt wird, die wird die WM der Paragraphen lauten. Und da schauen wir mal, was wir da für Sie haben. Jetzt aber beschließen wir die Folge 32 bei Minute 54:30. Mein lieber Andreas, vielen herzlichen Dank, dass du trotz der Hitze ausgehalten hast und auch noch weiter aushältst. Mach es gut und bis zum nächsten Mal.
Ventilator. Tschüss.